Neue Folge im Produktwecker-Podcast. Wir alle tappen regelmäßig in Fallen, vor allen Dingen als Product Owner. Daher beleuchten Tim und Dominik typische Fehler, die wir als PO immer und immer wieder machen. Hoffentlich hilft dir diese Episode, in der Zukunft den einen oder anderen Punkt zu vermeiden. Wir wünschen viel Spaß und gute Unterhaltung.
Man kann in der Verantwortung als Product Owner immer wieder versuchen, das Beste zu machen, nach ja, allen seinen eigenen Vorsätzen zu leben und ja, diese Verantwortung so auszuführen, zum Beispiel, wie wir hier auch in einigen Podcast-Folgen ja berichtet haben. Und trotzdem schlägt dann manchmal wieder das reale Leben zu und irgendwas läuft so ein bisschen aus dem Ruder. Wir wollen heute über Fallen reden, in die Product Owner immer wieder reintappen können. Und wir heißt in diesem Fall, neben mir ist auch der Dominik dabei. Hallihallo.
Hallo Tim.
Dominik, Fallen, in die Product Owner reintapsen können. Wir wollen das ein bisschen clustern, denn wir haben, als wir das zu dem Thema gesammelt haben, so viele Ideen gehabt oder so viele Fallen gesehen, dass es zu viel wäre für eine Podcast-Folge. Deshalb haben wir uns auf die Top 10 geeinigt. Also Top 10 Fallen, in die Product Owner reintapsen können. Und wir haben das ein bisschen gegliedert nach den Bereichen, alles mal rund um die Rolle des Product Owners, rund um die Zusammenarbeit mit dem Team. Drittens dann rund um die Zusammenarbeit mit der Organisation. Als viertes, ja, so alles, was den Kontakt mit Markt und Kunden betrifft. Und als fünftes dann rund um die Produktentwicklung und Gestaltung selber. Ja, also geht es jetzt nicht von Top 10 auf 9, auf 3, 8, auf 7 etc. hoch, sondern entlang dieser Cluster. Lass uns einsteigen, Dominik. Rund um die Rolle, also korrekt gesagt, rund um die Verantwortlichkeit als Product Owner. Was sehen wir da unter den Top 10?
Was für mich auf jeden Fall dazu gehört, ist etwas, das wir in der Vorbereitung dieser Folge ja quasi auch schon gehabt haben. Wir hätten beinahe den Fokus verloren, wir haben nicht zu sehr auf uns selbst geachtet und so weiter. Wir hätten ja hier gefühlt gerade irgendwie 100 Folgen draus machen können, weil wir sehr viele Themen gefunden haben. Aber was für mich auf jeden Fall extrem wichtig ist, wenn es um die Verantwortung als Product Owner geht, ist es auch auf sich selbst zu achten. Und das ist etwas, das ich bei meinen Coaches und Mentees sehr oft sehe, dass sie das nicht machen. Also, dass sie sehr dazu neigen, irgendwie immer mehr machen zu wollen, auch alle Sachen selber zu übernehmen, also Arbeit nicht zu delegieren, sondern zu sagen, okay, ich mache das jetzt, sich dadurch aber nicht, ich will nicht mal sagen überfordern, also auch, also teilweise überfordern, aber teilweise auch einfach überlasten und dadurch immer so ein latentes Ausbrennen mitschwingt. Es gibt so eine Story aus meiner Vergangenheit, wo die Teamarbeit immer in Stunden geschätzt worden ist und dann wurde immer gesagt, ja, wir haben ja eine Stundenkapazität pro Sprint und dann wurden Sachen immer Richtung Product Owner geschoben mit dem Spruch, PO-Time is unlimited. Natürlich, weil wir in der Kapazitätsplanung nicht dabei sind, weil wir nicht mit verplant werden. Aber das heißt ja umso mehr, dass wir darauf achten müssen, dass wir uns nicht selbst überfordern und überlasten mit zu viel Arbeit. Und wenn wir ausfallen, wenn wir Fehler machen, weil wir überlastet und überfordert oder ähnliches sind, dann wirkt sich das halt massiv auf unser Produkt und unser Produkterfolg und natürlich auf unsere Gesundheit und so weiter aus.
Ich würde noch ergänzen zu diesem Punkt, nicht auf sich selbst achten, dass man auch Acht gibt, genügend Weiterbildung zu machen. Oder andersrum, ne? Mangelndes Zeitmanagement, sich nur verrennt in den Arbeiten im Team und ganz außer Acht lässt, für die eigene Weiterbildung zu sorgen. Wie auch immer man die gestaltet, auf Trainings zu gehen, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, whatever.
Ich finde, dazu gehört aber dann auch, dass man sich schon mal dadurch selber überfordert und überlastet, dass man das Gefühl hat, hier ist eine neue Methode, eine neue Technik, die muss ich jetzt unbedingt genauso auch bei mir in den Kontext anwenden. Und ich glaube, das ist so ein ganz klassischer Fehler, der in diesem Rahmen passiert, wodurch wir uns halt eben so überbürden, weil wir jetzt glauben, jetzt müssen wir auch eine User-Story-Map machen, genauso wie das in irgendeinem Buch steht oder ich muss das und das und das und das und das und das machen. Und dann ist auf einmal die Liste der Arbeit, die ich habe, so unfassbar groß geworden, dass ich eigentlich dann auch wieder fast aufgeben kann, weil ich denke, wie soll ich das alles schaffen?
Naja, und zu nicht auf sich selbst achten gehört ja auch, vielleicht Dinge dauernd zu tun, die ich zwar machen könnte, die aber nicht mehr zu meiner Rolle gehören. Beispiel, ne? Natürlich könnte ich vielleicht, wenn ich aus der IT komme, bestimmte Sachen auch selber coden und Software schreiben. Vielleicht mache ich das sogar noch besser als andere aus dem Team, aber da es nicht zu meiner Rolle gehört, ne, wäre das too much. Oder eben das ganze Thema, was wir oft hier ja auch stressen, Product Backlog Management arbeiten, nicht ans Team zu delegieren, also sprich das Schreiben, Ausfüllen von User Stories, Erstellen von Akzeptanzkriterien etc. All das, ja, zu diesem Block, nicht auf sich selbst achten, sich selbst eben überfordern und ausbrennen, eine Falle, in die Product Owner tappen können. Kommen wir zu Punkt 2. Wir haben es mal genannt, zum Projektleiter werden. Was verbindest du damit?
Das resultiert ja auch daraus, dass viele von uns, bevor wir zum Product Owner geworden sind, irgendwas mit Projektmanagement, Projektleitung oder ähnliches zu tun hatten. Also nicht alle, aber durchaus einige. Und natürlich versucht man dann immer erstmal so ein bisschen die eigenen Erfahrungen, die Fertigkeiten, die Techniken und so weiter, die man bisher hat, auch anzuwenden. Jetzt ist aber diese Projektdenke und eine Produktdenke unterschiedlich. Ja, der Klassiker, wo ist der Unterschied? Naja, ein Projekt will halt erstmal ausgeliefert werden. Das heißt, ich bin eher dabei, Sachen abzuschließen, zu deliveren, aber nicht dabei, ein gutes Produkt zu gestalten. Weil ein Produkt lebt erstmal potenziell unendlich, bis wir uns irgendwann entscheiden, jetzt wollen wir es beerdigen. Aber es hat erstmal eine unbegrenzte Lebensdauer. Erstmal. Und da muss ich anders arbeiten, da muss ich kreativer arbeiten, da muss ich mehr herausfinden, da muss ich mehr Forschung betreiben. Beim Projektmanagement, ja, immer ein bisschen schwarz-weiß gezeichnet, ich weiß das. Aber beim Projektmanagement geht es vielleicht eher darum, Anforderungen einzusammeln, sie zu verwalten, zu priorisieren in Absprache mit den Stakeholdern, weil die das bei mir quasi bestellt haben, was ich dann liefern soll.
Ja, du hast gerade ein Stichwort genannt, verwalten. Ich glaube, das ist eben auch das, was die Organisation so von einem erwartet. Also manage das Thema, manage das Team, wird manchmal auch Product Ownern vorgeschlagen. Und manage dein Product Backlog, das steht sogar schon so im Scrum Guide. Das heißt, eine dieser Fallen ist es, rein in so eine verwaltende Rolle zu rutschen und ja, aus der gestalterischen Perspektive gar nicht mehr an der Produktentwicklung teilzunehmen. Und das ist eigentlich ja Kern dieser Product Owner. Also kurz sagen wir ganz gerne, werde vom Verwalter zum Gestalter oder umgekehrt als Falle hier formuliert, verlasse nicht die gestaltende Rolle und werde zum reinen Verwalter.
Oder auch zum reinen Proxy. Also die Verantwortung als Product Owner kann auch als Proxy versucht werden zu leben. Und Proxy ist für mich jetzt nichts anderes als, irgendwer anders hat die eigentliche gestaltende Arbeit und ich darf dann deren Produktgestaltungsentscheidungen schön runtertippen in meinen Product Backlog, vielleicht ab und zu mal ein bisschen rumpriorisieren und so weiter. Und das ist eine Gefahr, die ich vor allem dann auch sehe, wenn wir mit Dienstleistern zusammenarbeiten, wo also auch über Organisationsgrenzen hinweg Kommunikation stattfindet, weil dann schnell irgendwo nochmal ein Proxy gebraucht wird, der die Kommunikation aus einer Organisation zusammenfasst, um sie in die andere zu tragen und so weiter. Aber da darf man trotzdem die Frage stellen, warum arbeiten wir da nicht besser zusammen und versuchen gemeinsam ein cooles Produkt zu gestalten? Und leider geht das dann bei Proxy-POs eher unter.
Verlassen wir mal dieses Cluster der Rolle, also wie man die Verantwortlichkeit als Product Owner lebt. Und kommen wir zu dem zweiten Themenfeld, natürlich gibt es da Überschneidungen, zum Bereich Zusammenarbeit mit dem Team. Und da haben wir als dritte Falle definiert die Übernahme von Scrum Master Tätigkeiten. Schon mal gesehen?
Oh, wo fange ich da jetzt an? Also, was ich total oft sehe, ist, dass eine Organisation sich Scrum Master nicht leisten kann oder nicht will oder warum auch immer diese Personen nicht da sind. Also diese Verantwortung nicht ausgefüllt wird. Und dann sehe ich es ganz oft, dass die Produktmenschen, die die Verantwortung als Product Owner übernehmen, wahrscheinlich einfach, weil die natürlich ein geiles Produkt bauen wollen, hoffentlich, weil die einen Antrieb haben, eine hohe Motivation haben, dass sie dann denken, okay, ich muss ja irgendwie mein Team befähigen, das Team motivieren, das Team organisieren, damit das gut funktioniert, weil nur wenn das gut funktioniert, kriege ich ein gutes Produkt auf die Straße. Was die wenigsten dabei aber beachten, ist, dass in dem Moment, wo ich Scrum Master Tätigkeiten und Product Owner Tätigkeiten gleichzeitig mache, ich von zwei komplett unterschiedlichen Schwerpunkten ausgehen muss, die sehr unterschiedlich viel Kapazität auch natürlich brauchen. Und ich muss mich dann immer wieder auch mal entscheiden, kümmere ich mich jetzt eher darum, dass mein Team richtig gut wird oder um auch notwendige PO-Arbeit, also zum Beispiel auch durchaus Marktforschung oder ähnliches. Und es entsteht immer wieder ein Konflikt. Das passiert aber so oft, weil einige Product Owner dann nicht akzeptieren oder es nicht als Option sehen, vielleicht auch Tätigkeiten von Scrum Mastern in das Team zu geben. Weil das wiederum bedeutet, dass man ja die vermeintliche Entwicklerkapazität reduziert, aber man vergisst immer, dass man die eigene Kapazität ja schon massiv reduziert.
Ja, der wichtige Punkt dabei ist meiner Sicht nach, natürlich gibt es solche Situationen, dass zum Beispiel Scrum Master fehlt, wie gerade beschrieben, oder dass insgesamt zu wenig Entwicklungskapazität da ist, oder. Also das sind organisatorische Schwächen. Oder auch, dass das Team nicht motiviert ist, was du eben schon angedeutet hast. Aber das sind dann nicht deine Aufgaben als Product Ownerin oder Product Owner, da reinzuspringen. Ich glaube, es ist vielmehr die Aufgabe als PO, dann das zu eskalieren an die Organisation, zu sagen, hey, so kann ich kein erfolgreiches und wertmaximierendes Produkt bauen. Weil wenn ich das dauernd nur sozusagen ausputze und den Ausputzer spiele für den Mangel, den es in der Organisation geben mag, dann ist meine Erfahrung, dass dann auch eher so gehandelt wird von der Organisation, naja, läuft doch, nach dem Motto, ja, pff, aber funktioniert ja. Also solange man den Schmerz nicht deutlich macht, wird sich im Zweifel auch nichts verändern. Und das, was ihr dabei vernachlässigt, sind halt eure eigenen, ureigenen Aufgaben des Produktmanagements, ne, das rund um das Produkt zu arbeiten. Ich nutze da ganz gerne grundsätzlich immer auch diese Fußballanalogie oder meinetwegen auch Handballanalogie, also Teamsport. Da gibt es, bleiben wir mal beim Fußball, auch eben verschiedene Positionen oder Rollen auf dem Feld oder in so einer Mannschaft. Und wenn du meinetwegen Mittelfeldspieler bist und ausfällst, dann gibt es vielleicht andere Mittelfeldspieler, die den Job übernehmen können. Aber wenn du zum Beispiel Torwart bist, ja, geht dann der Stürmer oder die Stürmerin ins Tor? Kann man machen. Ja, also nehmen wir jetzt mal an, Product Owner ist die Stürmerin oder der Stürmer. Gehst du dann ins Tor, also sozusagen ins Scrum Master Tor? Ja klar, aber dann werden halt vorne keine Tore mehr geschossen. Vielleicht ist das die Analogie zum Handball sogar noch ein bisschen besser, weil da nicht so eine klare Hierarchie ist. Jedenfalls geht es um Teamsport, auch hier in Scrum. Und du hast als Product Owner eine klare Verantwortlichkeit in deiner Rolle. Und wenn meinetwegen die Torhüterposition nicht besetzt ist, dann müssen sich bitte andere darum kümmern, sozusagen das Management des Vereins, dass da jemand für diese Rolle gefunden wird und die übernimmt. Und dann geht vielleicht jemand aus dem Team ins Tor, aber du bleibst vorne im Sturm stehen und machst weiter die Tore.
Und jetzt kann es ja auch sein, dass man schon auch irgendwie Menschen in der Verantwortung als Scrum Master dabei hat, die aber gerade selber auch überlastet sind. Ne? Also das habe ich. Dann hast du Scrum Master, die irgendwie auf einmal 5 Teams gleichzeitig betreuen. Und natürlich entsteht da irgendwo, weil das wieder eine organisatorische Schuld ist, wieder irgendwo ein Vakuum, das man unter Umständen halt auch, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man das macht, da versucht zu füllen. Aber nochmal, ne, dann würde ich immer wieder, so wie du gesagt hast, das muss eskaliert werden, es muss klar sein, dass man hier eine Schuld hat, das muss man kompensieren, aber man reißt sich halt dadurch so ein großes Loch auf, dass dann, ne, unser erster Punkt, dass man sich sehr gerne auch einfach überlastet mit Arbeit. Und wenn wir Sustainable Pace haben wollen, um nachhaltig arbeiten zu können, dann müssen wir darauf achten.
Du hast den Begriff organisatorische Schulden genutzt oder reingebracht, den wir ja, na, nicht ganz exklusiv, aber als wenige zumindest nutzen. Wer da ein bisschen tiefer reinschauen will, dazu haben wir mal eine sehr gute, finde ich, und vor allem ausführliche Episode auch gemacht. Die werden wir auf jeden Fall verlinken. Dann kommen wir doch mal zum vierten Punkt, zur vierten Falle. Und zwar haben wir das genannt, die Selbstorganisation des Teams unbewusst zerstören. Also ich sehe da als Beispiel gerne das Daily Scrum, da sozusagen sich so eine Art Status-Reporting draus zu machen, also sich vom Team berichten zu lassen, wo sie denn stehen. Typischerweise, ja, ne, drehen die sich dann auch zu einem, wenn man es denn physisch macht, und berichten sozusagen an den Product Owner. Und überhaupt täglich ins Daily zu rennen, finde ich eher eine Falle, muss ich sagen. Oder bietet zumindest die Gefahr, sagen wir es mal so, bietet die Gefahr, Selbstorganisation zu zerstören, weil das Team vielleicht nicht lernt, selber auch die Tagesplanung und nichts anderes ist ein Daily zu machen.
Ich glaube, die Gefahr ist besonders dann groß, wenn man eben auch die Verantwortung als Scrum Master meint, übernehmen zu müssen. Und deswegen jedes Mal im Daily drin ist. Ich persönlich finde es ja sogar ganz gut, jeden Tag im Daily drin zu sein. Aber ich verstehe, dass man, wenn man da ist und das ganze Team noch relativ unerfahren vielleicht ist mit dem Thema agilem Arbeiten, Selbstorganisation und so weiter, dass das dann direkt zu Problemen führt. Und es gibt ja noch andere Ausgestaltungen von dem Thema Selbstorganisation. Zum Beispiel, wenn wir uns Scrum genau anschauen, dann gibt es halt sowas wie einen Abnahmeprozess oder ähnliches nicht. Ne, wir haben User Stories und jetzt muss ich die irgendwie abnehmen. Das resultiert natürlich aus einer vielleicht Historie, die man selber schon erlebt hat, dass ich halt irgendwie ein Gatekeeper bin für, ist das jetzt gut genug oder nicht. Die Frage ist aber, was mache ich denn da, wenn ich jetzt anfange, auch alle möglichen Tests automatisch selber durchzuklickern? Also mit automatisch meine ich jetzt nicht Software unterstützt, sondern wie so ein Schlaf, ich klicke jetzt hier alle mal Testfälle durch und mache dann eine formelle Abnahme. Darum geht's ja gar nicht. Es geht ja schon darum, dass das Team selbst sagt, das ist fertig. Das heißt, die innere Qualität des Produktes reicht hier an der Stelle aus, wie wir es auch vielleicht vorher vereinbart haben, über eine Definition of Done beispielsweise. Aber gleichzeitig ist es auch so, natürlich darf ich und soll ich als Product Owner in meiner Verantwortung Feedback geben, ob das so für den Markt überhaupt geeignet ist. Das ist dann aber eher so eine Art Akzeptanz oder eine Vorprüfung oder wir als Team schauen uns das vorher nochmal an und keine formale Abnahme. Das ist ja auch wieder nochmal extra Arbeit, die ich machen muss, wo ich denke, warum? Das Team ist doch selbst organisiert, das kann auch selber die Verantwortung dafür übernehmen, dass das, was man produziert, auch gut produziert ist.
Da haben wir übrigens auch eine Podcast-Folge zu. Halt mal verlinken. Ja, ich finde auch, weiterer Punkt, Selbstorganisation unbewusst zu zerstören, ist Aufgaben zuordnen. Also es kann daher kommen, dass man so versucht, eine Ressourcenauslastung herzustellen. Ich habe immer diesen blöden Spruch, ne? Für Detlef ist noch keine Aufgabe da im Sprintplanning. Welche Story soll denn Detlef machen? Also jetzt nichts gegen Detlef, ne? Das geht in Richtung Push. Prinzip und weg vom Pull-Prinzip. Also Aufgaben irgendwem zuzuweisen, vielleicht auch schon in der Vorbereitung des Product Backlogs zu überlegen, wer macht was. Auch das sind Dinge, die in Richtung Zerstörung der Selbstorganisation gehen würden.
Passiert ja auch schnell, wenn du zum Beispiel, also in meinen Kontexten sind es meistens Webprodukte, dann hast du irgendwie Frontend-Developer und Backend-Developer. Manche sind so ein bisschen Full-Stack, aber irgendwie auch nicht so ganz. Und dann hast du ganz schnell, ja, wir haben aber diesen Sprint jetzt gar nichts fürs Frontend. Wo ich mir denke, ja, aber findet man da nicht trotzdem als Team vielleicht das eine oder andere? Also ich möchte zumindest in so einer Retrospektive beispielsweise immer wieder anregen, lass uns doch irgendeinen Weg finden, dass wir als Team trotzdem was Sinnvolles machen und nicht immer unsere Subteams, die ja eigentlich dann gar nicht existieren sollten, aber so unsere Disziplinen auszulasten, halte ich halt für Quatsch. Sollen wir doch als Team irgendwie gucken, dass die irgendwie anders helfen können. Und wenn es eben ist, mal daneben sitzen, mal dabei unterstützen, irgendwas überarbeiten, was lange überarbeitet werden muss. Und ich finde auch ein Team vollständig auslasten müssen. Das ist das, was wir eben auch mit der Projektdenke hatten. Es geht ja nicht darum, immer maximale Auslastung zu haben, sondern den Wert, den wir produzieren, den wir erreichen mit der Arbeit des Teams, zu maximieren. Und das muss nicht zusammenhängen. Nicht eins zu eins.
Ja, und dahinter liegt sicherlich auch so ein Root Cause, dass du halt noch kein T-Shape-Skillset im Team hast und das herzustellen, also dass du halt Know-how-Bottlenecks hast und eben mehrere Experten und Expertinnen im Team zusammengefasst zwar hast, aber nicht so Cross-Funktionalität im eigentlichen Sinne lebst. Und das ist, das ist etwas, was die Scrum Master-Verantwortlichkeit sich annehmen muss und kümmern muss. Not your job als PO. Trotzdem dein Problem, um ein gutes Produkt zu bauen. Das verstehe ich ja. Ja, im Zweifel wieder eskalieren. Lass uns mal weiterziehen in einen neuen Bereich und zwar bezogen auf die Zusammenarbeit mit der Organisation. Da hätten wir als fünfte Falle, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, ja, dass die Rolle nicht richtig geklärt ist. Also dass man so die Rollen, sagen wir es, Schärfe oder so die Rollenklarheit verliert. Vielleicht ist das eine bessere Formulierung.
Ja, halt also etwas, wo es darum geht, wer ist eigentlich für was wie verantwortlich, wer macht was und ähnliches. Und du hast halt sehr schnell, je größer die Organisation ist, desto mehr Überschneidungen hast du auch mit bestehenden Rollen oder Verantwortung, die so existieren. Und es kann ja auch sein, dass wenn du in einen Bestandskontext reingehst, dass dein Vorgänger oder deine Vorgängerin das in bestimmten Art und Weise gelebt hat, zum Beispiel eher das eben genannte Proxy gelebt hat, was ja okay sein kann, was aber für mich jetzt gar nicht das ist, was ich eigentlich machen will. Das heißt, die Rollenklarheit ist gar nicht so da und dadurch, dass wir das innerhalb der Organisation nicht klar kommuniziert haben, eine DOD, eine DOR sind ja auch genau solche Sachen, wo es darum geht, Sachen klar zu kommunizieren. Wenn das nicht klar kommuniziert ist, müssen wir das jedes Mal neu aushandeln. Und dieses ständige Neuaushandeln kostet unglaublich viel Energie und Zeit. Wenn wir das also machen, sollten wir schnell dafür sorgen, dass wir eine einmal ausgehandelte Rollenklarheit auch irgendwie so festhalten, dass die größten, wichtigsten Teile der Organisation das auch morgen noch erinnern. Das heißt, nicht einfach nur mal so zwischen Tür und Angel irgendwie regeln, sondern das mitnehmen. Das kann dann so eine Racy-Matrix sein oder irgendwas anderes, wo wir ganz klar sagen, dafür ist wer verantwortlich, da ist wer irgendwo in Beratung, da ist jemand in der ausführenden Rolle, keine Ahnung. Aber dass wir zumindest untereinander klar haben, mein Spielfeld, dein Spielfeld. Was nicht heißt, dass wir uns nicht trotzdem gegenseitig unterstützen dürfen. Ne, das ist immer klar, aber erstmal bin ich zum Beispiel für den Produkterfolg verantwortlich, jetzt nur als Beispiel, und dafür auch in der Priorisierung meines Product Backlogs.
Ja, und dazu gehört ja auch, zum Beispiel, wenn man aufgefordert wird, eine Schätzung abzugeben oder, also man ist alleine irgendwie in einer Situation mit Stakeholdern meinetwegen und wird gefragt, ja, wie lange wird es denn da brauchen und kriegt das Team das hin? Ja? Oder gibt es da ein Risiko? Da überhaupt Aussagen zu machen für das Team, über das Team, damit meiner Sicht nach schon die Klarheit seiner eigenen Product-Owner-Rolle zu verlassen, das steckt da für mich auch drin. Also dass auch dem Rest der Organisation klar ist, das ist hier nicht der Teamleiter, das ist hier nicht die Projektleiterin, sondern in der Product-Owner-Verantwortlichkeit kannst du das nicht ohne Rücksprache mit deinem Team klären oder ne, eine valide Aussage treffen, Schätzungen ohne Rücksprache mit dem Team treffen oder Ähnliches.
Wir haben ja auch schon echt seltsame Auswüchse dabei manchmal, wenn zum Beispiel Product Owner die Urlaube eines Teams freigeben sollen, obwohl die ja nicht disziplinarisch vorgesetzt sind, weil man irgendwie sagt, ne, das ist ja quasi sowas wie ein Teamleiter, aber so quasi. Ich selber rum, ne, im Sinne der Selbstorganisation eines Teams ermöglichen, sage, ne, mir ist auch immer egal, wann ihr Urlaub nehmt, seht nur bitte zu, dass das Team jederzeit handlungsfähig bleibt. So, das ist ja mein Wunsch gerade für die Initiativen, wo man auch selber die Software betreibt, ne, mit einer Serverinfrastruktur oder ähnlichem, dass immer irgendwie mindestens mal eine Person oder zwei da sind, die das machen können. Aber ja, ich bin halt kein fucking Teamleiter. Ich baue halt ein großartiges Produkt mit einem hoffentlich großartigen Team.
Kommen wir zur sechsten Falle, auch aus dem Bereich Zusammenarbeit mit der Organisation. Und die haben wir genannt schlechte Stakeholder-Kommunikation. Oder unterlassene, verwaiste Stakeholder-Kommunikation könnte man es auch nennen.
Ja, ich glaube, es ist manchmal überraschend, wie wichtig Stakeholder-Management eigentlich ist. Und ich bin ja immer vermessen und versuche auch natürlich ein bisschen provokativ zu sein. Ich sage immer, als Product Owner mache ich 100% Stakeholder-Management. Dann ist so die Frage, was heißt denn das jetzt? Das ist doch Quatsch, ich mache doch nicht nur Stakeholder-Management. Aber ich versuche ja mit meinem Produkt den größtmöglichen Wert zu erzeugen. Aber Wert entsteht ja in der Regel für Menschen. Also diese Menschen sind ja in irgendeiner Art und Weise Stakeholder. Das heißt, alleine ich priorisiere, um den größtmöglichen Kundenmehrwert zu schaffen, ist schon wieder Stakeholder-Management. So kann man es zumindest, wenn man es überzeichnen möchte, mit reinbringen. Was ich aber finde, was viel zu oft vergessen wird, ist, sich zu überlegen, es gibt ja verschiedene Arten von Stakeholdern. Und ich bin dann schnell in diesem Kontext, den wir als Player bezeichnen, also in diesem hohes Interesse, hohe Macht und hohen Einfluss auf mein Produkt und so weiter, die ich eigentlich auch wirklich im täglichen Doing irgendwie immer wieder ganz eng mitnehme, weil die ganz viel zu sagen haben, aus der Technik, aus der Gestaltung oder keine Ahnung woher. Dann gibt es aber eben auch so etwas wie die Context-Setter. Also die haben einen hohen Einfluss, aber vielleicht gar nicht so das Rieseninteresse an unserem Produkt. Aber auch mit denen muss ich ja total regelmäßig sprechen, weil sie eben so viel drumherum definieren.
Ja, da gibt es eine ganz frühe Folge zu. Ich merke gerade, ich glaube, wir können fast zu jeder dieser Fallen am Ende eine frühere Podcast-Folge noch als Deep Dive empfehlen. Also verlassen wir die Falle von zu schlechter oder zu geringer Stakeholder-Kommunikation und kommen in den vierten Bereich, und zwar so das ganze Thema Zusammenarbeit mit Kunden, mit dem Markt, Sichtung des Wettbewerbs und so. Und dort als siebte Falle, die man tappen kann als PO, haben wir definiert, Kundenbedürfnisse zu wenig wahrzunehmen.
Für mich bezeichnet das in erster Linie eine Falle, die gerne daraus resultiert, dass wir einfach irgendwelche aus der Organisation kommende Anforderungen und so weiter forcieren. Ne? Also irgendwelche Stakeholder sagen, wir sollen das machen und wir fangen an, das einfach zu machen. Was wir aber meistens dadurch nicht sehen, ist, welche Bedürfnisse von den Menschen außerhalb unserer Organisation sehen wir eigentlich dann dadurch und welche Lösung können wir vielleicht sogar am besten dafür anbieten. Weil natürlich kann ich jetzt sagen, meine Stakeholder haben wahrscheinlich auch Expertise und vielleicht auch gute Ideen, aber ganz ehrlich, es ist nun auch nicht immer so und vor allem in größeren Organisationen nicht so, dass die Stakeholder nicht manchmal auch selber gar nicht genau wissen, warum sie bestimmte Sachen machen oder das nicht auf Forschung oder auf Daten und so weiter beruhen, sondern einfach nur, weil sie denken, das ist strategisch gesehen für uns vielleicht eine gute Sache, aber es ist nur eine Wette. Und ich finde es dann wichtiger zu sagen, all das, was wir hier machen, um den Wert unseres Produktes zu maximieren, bezieht sich auf irgendwelche Kundenbedürfnisse, die wir in irgendeiner Art und Weise auch wahrnehmen.
Ja, heißt ja im Endeffekt, keine Beweise zu sammeln oder ne, man nennt es ja Evidenz, also keine evidenzbasierten Entscheidungen zu treffen, sondern nur, weil irgendwer glaubt, dass irgendwas wichtig ist. Das wird natürlich so nicht formuliert, ne? Es wird nicht gesagt, wir glauben, dass wir das und das Feature brauchen an der Stelle oder kurzfristig brauchen, sondern es wird nur verkürzt gesagt, wir brauchen jetzt Feature XY, das muss kommen oder so. Und ein Trick dahinter ist ja dann immer so eher in Wetten zu formulieren und zu sagen, alles klar, was würdest du denn drauf wetten, dass das wichtig ist, dass das erfolgreich ist, dass das wirklich zu Outcome führt oder ne, zu Business Impact führt. Und unterm Strich ne, ist diese Falle, Kundenbedürfnisse zu wenig wahrzunehmen und damit auch ja, nicht Evidenz und Beweise einzusammeln. Den achten Punkt, der ist relativ nah dran vielleicht als Falle. Ich finde ihn aber wertvoll, dass wir ihn nochmal getrennt haben. Und zwar keine Insights sammeln, haben wir ihn genannt. Also das ist sowohl vielleicht nicht mit dem Kundenservice zu sprechen, dort abzuholen, was dort ankommt, oder sich selber mal in den Kundenservice reinzusetzen. Keine ja, strukturierten und regelmäßigen User-Interviews zu führen. Also letztlich eigentlich keine kontinuierliche Product Discovery auch zu machen, oder?
Ja, absolut, absolut. Weil ich glaube auch, ich würde das sogar gerne noch erweitern, ne? Also nicht nur keine Insights sammeln, sondern auch die Insights nicht im Team zu teilen. Also ich muss halt, ich finde Customer Service ist immer super, aber das Nervige an Hotlines etc. und Ticketsystems rund um diesen Bereich ist halt immer, die sind nur problembehaftet. Du kriegst halt nur alles Nervige ab, weil Menschen nerven, melden sich halt meistens nur bei dir, weil sie ein Problem haben im Customer Care oder Customer Service oder wie auch immer. Deswegen brauchen wir ein bisschen mehr, ne? Also beispielsweise die Interviews. Oder auch, wenn man dann ein paar Think-Aloud-Tests macht oder ähnliches, da haben wir auch schon an vielen Stellen drüber gesprochen, dann auch das Team direkt mitzunehmen, damit die Insights ja eben auch selber nutzen können. Wir hatten eben mal gesagt, du kannst ja, ne, Thema sich überfordern, du kannst ja Sachen auch delegieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel die Expertise in den Köpfen der Menschen auch ermöglichtst, indem sie eben an solchen Insight-Sammlungen teilnehmen, dann kannst du viel eher auch solche Arbeit und solche Entscheidungen und so weiter auch delegieren und abgeben. Und vielleicht sind das sogar Mikroentscheidungen, die wir tagtäglich tausendfach fällen. Und dann habe ich jemanden, der oder die mein Frontend baut, von was für einem Produkt auch immer. Und diese Person kann dann auf Insights zurückgreifen, die sie selbst erfahren hat, direkt aus erster Instanz. Aber passiert leider auch viel zu selten. Ist halt natürlich auch Zeit, die man braucht. Aber du kannst Entscheidungen schnell treffen oder du triffst die richtigen Entscheidungen. Und richtige Entscheidungen, dafür brauchst du Informationen, ne? Informierte Entscheidungen, sagen wir auch ganz oft. Und dafür brauchst du halt Insights.
Ich würde noch erweitern wollen, keine Insights sammeln heißt für mich auch, sich nicht regelmäßig Zahlen anzuschauen. Also die Zahlen des eigenen Produktes, wie entwickelt es sich? Sowohl kommerzielle Zahlen als auch Nutzerzahlen. Und genauso mangelnde Insights im Sinne von keine Wettbewerbsanalyse regelmäßig durchzuführen oder sich auch Inspiration zu holen von vergleichbaren Lösungen, die aber in anderen Branchen stattfinden. Also Anregungen zu holen von außen, das würde ich alles auch noch unter diesem Oberbegriff keine Insights sammeln eigentlich drunter fassen wollen. Ja, gehen wir weiter. Fünfter und letzter grober Bereich, da geht es so um die Gestaltung des Produktes oder man könnte auch sagen um ja, die eigentliche Produktentwicklung vielleicht. Da haben wir als neunte Falle, in die man rein tapsen kann, die Produktvision aus dem Auge zu verlieren und oder sie auch überhaupt nicht konstant zu kommunizieren. Also wenn man denn überhaupt eine hat, oder?
Wenn man eine hat. Ich kenne viele, die haben keine Vision. Also die lassen sich auch, manchmal lassen die sich auch einfach so ein bisschen treiben, ne, von ihrem Umfeld, von ihren Stakeholdern, was so an weiteren Anforderungen halt so kommt oder von den nächsten großen Projekten. Oder es sind Themen, und ich sage bewusst Projekte, es sind große Themen, die halt jetzt das nächste Jahr oder so einfach fokussieren. Dann, das könnte man als Product Goal gut nutzen. Aber so eine richtige Vision, eine richtige Identität, das soll das Produkt mal sein oder in die Richtung soll es gehen, ist halt schon auch wertvoll. Ne? Und wenn man die hat, kann man zum Beispiel sagen, ich bin jetzt selber mal eine Woche im Urlaub oder zwei und egal wer, jeder weiß, in welche Richtung soll es eigentlich gehen und kann dann auch wieder Entscheidungen treffen. Und ich finde zum Beispiel auch sowas wie ein Sprintziel, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber dass wir so ein Sprintziel haben, das sollte auf die Produktvision einzahlen. Und wenn ich dann immer runterbrechen kann, ich habe meinen Nordstern, das, was ich erreichen will als Produktvision und all das, was wir machen, zahlt darauf irgendwie ein, dann fokussiere ich mich gleichzeitig, um nicht mehr alles Mögliche zu machen, was irgendwer irgendwie machen wollen könnte, auch ich nicht. Ja, also auch ich muss dann aktiv auf Sachen verzichten, aber ich kann halt dann fokussiert arbeiten und hoffentlich neige ich dadurch nicht zu sehr durch die, ne, zur Überforderung, Überfrachtung und so weiter. Und gleichzeitig hilft es dem Team ja auch, diese Entscheidung zu treffen. Was am besten funktioniert, wenn ich das auch noch regelmäßig kommuniziere. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer beim Review, sagst du als PO am Anfang erstmal nochmal die Product Vision Statement, ne, fairerweise, das Product Vision Statement auf. So, wir sind hier dafür da, um das und das und das und das und das, ne, Vision. Und deswegen haben wir jetzt dieses Sprintziel avisiert. Dann weiß jeder, warum zahlt das darauf ein. Und dann kann das Team ja gerne die Inhalte des neuen Increments vorstellen und dann zur Diskussion einladen.
Ja, ich nutze ja immer sehr gerne die Analogie des Kompass für eine Produktvision. Also Produktvision ist für mich der Kompass, der uns Richtung gibt, der uns ausrichtet, Direction im Englischen, und damit auch uns zum Beispiel hilft, Entscheidungen operativer Natur im Team treffen zu lassen, also auch ohne den PO immer dabei zu haben. Also sprich, ich glaube, dass das Thema Selbstorganisation, Ownership im Team auch besser funktioniert, wenn diese Produktvision verstanden und gelebt wird. Und auf der anderen Seite Richtung der Stakeholder auch viel einfacher und begründeter Nein sagen zu können, wenn irgendwelche Ideen mal wieder um die Ecke geflogen kommen, weil man daran da entlang super diskutieren kann. Ja, okay, verstehe ich deinen Lösungsvorschlag, aber ich habe noch nicht verstanden, wie er hier auf die gemeinsam erarbeitete Produktvision einzahlt. Kannst du mir das erläutern? Wenn du es mir nicht erläutern kannst, danke fürs Gespräch. So, also Dinge, die helfen, dass wir nicht wie so eine Flipperkugel umhergeschossen werden in dem ganzen Spiel. Oder das andere Bild, was ich immer habe, ne, wenn du keine Produktvision hast oder die eben aus dem Auge verlierst, weil es nur so, ja, steht irgendwo in Confluence drin, haben wir irgendwann mal vor 3 Jahren erarbeitet, müssten wir nochmal angucken. Also wenn die Produktvision nicht jeder gottverdammt dauernd, ne, im Hinterkopf hat und aufsagen kann, dann ist das für mich wie, oder die Gefahr ist da, wie Tauziehen mit 5 Enden. Also Sales sagt, hey, hier ist eine Opportunity, okay, lass uns das bauen. Der Nächste sagt, hier, wir müssen aber dafür Datenschutz, müssen wir bauen. Da, nächste Idee, müssen wir bauen. Wichtiger Stakeholder will irgendwas, der Kohle hat, müssen wir bauen. Das heißt, ich ziehe mal in die eine, mal in die andere Richtung, wieder in die nächste, in die dritte, in die vierte, fünfte Richtung. Und im Ergebnis, im übertragenen Sinne, komme ich nicht vom Fleck. Ich glaube, eine gute Produktvision, die eben so eine Richtung schafft, führt auch dazu, dass alle am gleichen Strang in die gleiche Richtung ziehen und wir uns dementsprechend auch wirklich vorwärts in Richtung dieser Vision entwickeln, egal ob wir da jemals ankommen oder nicht.
Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, weil ich das immer sehr wichtig finde. Die Produktvision ist das geteilte mentale Modell aller an der Produktentwicklung Beteiligten. Das gemeinsame Verständnis, wo wollen wir eigentlich hin? Das Product Vision Statement, der Spruch, Erinnerungsanker, den sollten wir immer wieder aufsagen. Aber dadurch, dass wir auch gemeinsam verstanden haben, was meinen wir denn mit Kunden? Was meinen wir denn jetzt mit perfekt, was meinen wir denn jetzt mit schnell, einfach, sorgenfrei? Was meinen wir denn jetzt mit irgendwas anderem? Dadurch, dass wir das synchronisiert haben, sparen wir uns ganz viel Abstimmungsarbeit später, müssen das vorneweg gemacht haben, aber das ist ja auch immer für den Fall, dass wir uns nicht entscheiden können. Und du hattest das gerade so schön gesagt, ne? Wir haben auch vielleicht eine Sales sagt, hier ist eine Opportunity, lass uns die nehmen. Dann haben die aber vielleicht noch nicht das gleiche Bild davon wie wir. Und wenn wir aber alle das gleiche Bild haben, dann können die von selbst sagen, das passt eigentlich nicht. Aber die können natürlich anregen, dass wir nochmal generell über die Vision sprechen, aber dann geht es um die Vision wieder und nicht darum, dass hier müssen wir bauen, weil Opportunity.
Stichwort Opportunity, kommen wir zu Punkt 10, aber ein bisschen anders gemeint. Wir sehen als zehnte Falle, in Lösungen zu denken, statt in Opportunities. Gemeint sind aber nicht hier die Sales Opportunities, die wir gerade hatten, sondern eigentlich das, was wir mit ja, Problemen, Schmerzen, Bedürfnissen und Needs meinen. Also denk nochmal an, dass solche Themen wie Problemraum versus Lösungsraum oder wie es Theresa Torres in Opportunity Solution Tree definiert, Opportunity Space versus Solution Space. Ich glaube, das ist ein ganz grundsätzliches Problem, dass wir Menschen einfach gewohnt sind, Lösungen zu diskutieren. Das ist so eine Falle, wo ich als PO selber, und jetzt sage ich ganz bewusst selber, auch immer gerne reintappe. Irgendwer bringt eine Lösungsidee auf den Tisch, eine Idee, was wir jetzt machen könnten. Und ich finde die cool, aber ein bisschen anders will ich sie haben. Also ich, ja, das könnten wir so machen, aber noch ein bisschen anders und da noch ein bisschen getwistet. Und ja, das klingt schon ganz cool. Und das zu tun, bevor wir das Problem, die Herausforderung richtig verstanden haben, bevor wir verstanden haben, was für Bedürfnisse die Nutzergruppen wirklich haben, was für Needs die Organisation hat. Und das verstehen wir ja auch erst peu à peu. Das heißt, wir müssen immer wieder zurückspringen in diesen Opportunity Space oder im Opportunity Solution Tree sozusagen immer wieder ein Stückchen auch nochmal nach oben gucken und gucken, ob wir die Opportunity richtig verstanden haben.
Ja, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Also ich persönlich neige aber auch dazu, also das ist sicherlich eine, in alle Fälle habe ich schon selber reingetappt und tappe auch immer wieder selber rein. Aber direkt auch zu sagen, okay, irgendjemand kommt mit einer Lösung und ich will sie jetzt auch nicht adaptieren, ne? Was sind die Alternativen dazu, sondern okay, warum? Warum eigentlich? Aber mich eben auch selber immer wieder nach dem Warum zu fragen. Ne? Man kennt das, die Technik der Five Whys, die wir dann eigentlich auch immer gut nutzen können. So, warum braucht es eigentlich diese Lösung? Und aber fairerweise, ab und zu habe ich auch einfach Bock, eine bestimmte Lösung zu bauen. Ich hoffe dann immer, dass ich in der Zwischenzeit ein Team etabliert habe, das mir dann auch schon mal sagt, aber wofür brauchen wir das denn? Und ist das denn wirklich die beste Lösung? Also ich hatte ein paar Sachen in meinem Leben, wo ich sehr in meine Lösungen verliebt war, wo mein Team mich dann ehrlicherweise gerettet hat.
Natürlich, wir lieben unsere Lösungen.
Ja, ist leider so.
Okay, das war Falle 10. Dominik, wenn man, und es können, ne, das sind die 10 Fallen, die wir jetzt mal so rausgepickt haben, als aus unserer Sicht wichtigsten oder schlimmsten oder häufigsten. Kommen wir zum finalen Tipp an der Stelle oder hierauf bezogen. Was wären denn unsere Tipps, dass wir nicht in solche Fallen reintappen? Mal ganz generisch, welche Falle auch immer es ist.
Ich muss ehrlich sein. Ich glaube, wir werden es nicht vermeiden, dass wir in irgendwelche von diesen Fallen reinlaufen, uns da drin verfangen und so weiter. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass wir auch für uns in unserer Verantwortung als Product Owner eine Art Ritual, Mechanismus oder ähnliches etablieren, mit dem wir immer wieder hinterfragen, sind wir vielleicht irgendwo in etwas reingelaufen, in ein Verhalten oder ähnliches, das so gar nicht so gut ist. Also natürlich kann ich jetzt unsere Liste mit den 10 Punkten nehmen und schauen, habe ich die, habe ich die nicht? Muss ich vielleicht mein Verhalten ändern? Muss ich meinen Kontext etwas beeinflussen oder ähnliches? Aber ich glaube, so etwas wie eine persönliche Retro zum Beispiel, wo ich auch aktiv darüber nachdenke, zu sagen, okay, was sind denn vielleicht Sachen, die ich bei POs, also bei jemand anders, der die Rolle als die Verantwortung als Product Owner hat, nicht gut finde? Habe ich das aber vielleicht selber? Also mache ich das selber eigentlich so, wie ich es nicht möchte, dass andere das machen? Weil da bin ich ehrlich, ich mache viele Sachen falsch, die ich bei anderen auch als falsch sehe, aber selbst dann erst bei einer Reflexion bei mir merke, ich mache die ja auch falsch. Ne? Also so ein bisschen auch immer auch ein, also wenn ein Finger auf jemand anders zeigt, zeigen halt mehrere Finger auf einen zurück, wie man so schön sagt. Und ich glaube, das kann man gut machen. Wir hatten mal bei Sei dein eigenes Produkt in der Folge auch darüber gesprochen, das Thema persönliche Retrospektive und auch an anderer Stelle hier nochmal. Also das ist etwas, das ich gerne vorschlagen möchte als Tipp, weil es etwas ist, das mir in der Vergangenheit zumindest geholfen hat.
Ja, daraus abgeleitet kann man zum einen natürlich jetzt hier diese 10 Fallen nehmen, exemplarisch, und die mit dem Team oder anderen POs oder seinem Scrum Master diskutieren oder erläutern und sagen, helf mir, dass ich da nicht reintappe. Ne? Erinnere mich, guck auch darauf, weil darauf möchte ich achten. Ganz konkret würde ich eigentlich es noch ein bisschen spitzer machen, wenn ich also nur in der Selbstreflexion mit mir bin, wenn ich vielleicht auch kein Scrum Master an der Seite habe, dann würde ich mir zum Beispiel aus diesen 10, die wir jetzt hier genannt haben, vielleicht mal einfach die 3, 4 rauspicken, wo ich für mich am ehesten die Gefahr sehe, reinzulaufen, weil nicht alles mag anwendbar sein oder zutreffend in deinem Kontext. Und einfach, damit man es sich besser merken kann, weil so eine 10er-Liste ist relativ viel. Ne? Ich würde es halt eher so auf 3, maximal 4 reduzieren, die ich mir wirklich auch noch in den Hinterkopf reinpacken kann. Und dann vielleicht wirklich am Ende jeder Woche einmal überlegen, so im Kopf einmal durchgehen, habe ich die Falle einmal getroffen? Bin ich an der Falle einmal vorbeigekommen? Bin ich hier mal reingetreten? Wo habe ich vielleicht dann auch klug reagiert, um nicht in eine bestimmte Falle reinzutreten? Ich glaube, das sind so Habits, wo man dann auch sehr gut daraus lernen kann, seine Antennen auf sowas zu schärfen. Darum geht es ja, die einfach frühzeitig zu erkennen. Weil diese Fallen stehen weiterhin in jeder Organisation oder nahezu in jedem Kontext schön umher, damit wir da reintapsen. Und es liegt an uns, glaube ich, die einfach nur früh genug zu sehen, zu erkennen und da proaktiv darauf zu reagieren.
Und jetzt müsst ihr natürlich, das Gute ja an diesem Podcast ist, ihr müsst jetzt nicht nochmal alles durchhören und euch aufschreiben, welche 10 Dinge waren das hier eigentlich. Wir schreiben euch ja auch regelmäßig dazu in den Shownotes, aber auch in einem separaten Blogbeitrag auf unserer Website dazu alles runter. Dementsprechend werdet ihr da auch nochmal unsere 10 Fallen wiederfinden.
Ja, in dem Sinne freuen wir uns dann auch auf eure Kommentare, gerade auf der neu gestalteten Website, in den Kommentaren zu diesem Blogpost. Was ihr vielleicht für Fallen seht, über diese 10 hinaus oder ob ihr mit diesen 10 ganz gut resonieren könnt. Ja, in diesem Sinne, Dominik, herzlichen Dank, dass wir beide einmal hier um diese 10 Fallen rumtanzen durften zusammen. Und wir sollten nochmal reflektieren, in welche wir immer mal wieder auch hier reintapsen.
Nein, sollten wir nicht. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle, Tim. It's a trap! It's a trap! Entschuldigung, das musste sein.
Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.